Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Sich hauptberuflich bei Extremisten einschleichen, das ist der Job von Julia Ebner. Sie mischt sich undercover unter Hacker, Terroristen, Trolle, Fundamentalisten und Verschwörer. Das macht sie als Extremismusforscherin in London, um die Szenen von innen zu erforschen. Von der Alt-Right-Bewegung bis zum IS. Online und wenn es sein muss, auch offline in der echten Welt da draußen. Darüber hat sie ein Buch geschrieben und ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe sie auch gefragt, du schreibst in den ersten Zeilen des Buches, ich gebe zu, ich habe ein paar merkwürdige Dinge getan, um dieses Buch zu vollenden. Was waren das für merkwürdige Dinge?
Also es hat damit angefangen, dass ich mir unterschiedliche Online-Identitäten aufgebaut habe, also Fake-Avatar-Accounts aufgebaut habe über mehrere Monate hinweg. Und das war an sich, hat sich auf jeden Fall komisch angefühlt, hier eine falsche Identität anzunehmen, zuerst im Online-Raum. Aber ich würde sagen, gerade meine Offline-Undercover-Begegnungen waren dann vermutlich das, was doch relativ ungewöhnlich war oder wo ich auch Begegnungen hatte, die ich davor so noch nie hatte. Also zum Beispiel war ich undercover bei einem Strategietreffen der Identitären Bewegung, als sie ihren Ableger in Großbritannien und Irland gründen wollten, in einem Airbnb in Brixton mit einem Dutzend Identitären aus ganz Europa. Das war definitiv einer dieser eher seltsameren Momente.
Seltsam auf der einen Seite, auf der anderen Seite hattest du nicht wahnsinnig Schiss? Ich meine, Klischee hin oder her, du siehst jetzt nicht aus wie eine Nazi-Braut.
Ja, also ich hatte ehrlich gesagt keine Angst in dem Moment, weil gerade die Identitäre Bewegung ja sehr großen Wert auf ihr Image legt und ich nicht davon ausgegangen bin, selbst wenn ich auffliegen würde, dass sie irgendwie zu Gewalt greifen, weil das wird vor allem ihrem Image auch schaden und sie versuchen sich auch immer ganz klar zu distanzieren von Gewalt, wie auch jetzt zuletzt in Halle und auch schon bei Christchurch, wo die Attentäter klar ähnliche Ideologien hatten, aber wo die Identitäre Bewegung sich sehr klar versucht hat zu distanzieren. Und andererseits gab es aber auch andere im Online-Raum Begegnungen, die auf jeden Fall vermutlich auch eine große Herausforderung für mich waren. Also zum Beispiel, als ich bei weiblichen Antifeministinnen war oder Frauenfeindinnen, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr komische und auch ehrlich gesagt noch beängstigendere Erfahrung.
Was war das für eine Gruppe?
Das ist eigentlich ein Teil der größeren Manosphäre, also eigentlich ein frauenfeindliches Netzwerk, das aber aus unterschiedlichsten Subkulturen besteht und eben hier auch sogar Frauen zu Mitgliedern zählt. Also das ist jetzt wirklich nur eine Gruppe für Frauen, die aber einen gewissen Frauenhass schüren, die sich so ein bisschen als eigentlich Selbsthilfeforum oder Ratgeberforum inszenieren. Und das war eine ganz andere Art der Radikalisierung. Also die wollen einerseits zurück zu einer Vergangenheit, in der Frauen nichts zu sagen haben, wo aber auch häusliche Gewalt durchaus befürwortet wird. Und diese Art der Radikalisierung hat sich eher in Richtung eines Hasses gegen die Eigengruppe oder gegen sich selbst zugespitzt, als jetzt in einen Hass gegen eine Fremdgruppe, zum Beispiel gegen Migranten oder so. Wobei sich dann auch andere Elemente von Antiliberalismus dem oft hinzugefügt haben.
Wie hast du das insgesamt gemacht? Ich meine, du hast ja mehr gemacht, als dich jetzt einfach bei einer Facebook-Gruppe anzumelden.
Ja, also es war so, dass ich mir in den unterschiedlichen sozialen Medien und auch eher Nischenforen und extremistischen Foren Accounts zugelegt habe, die dann auch natürlich pflegen musste, um sie auch glaubwürdig zu gestalten. Und ich hatte insgesamt 5 unterschiedliche Identitäten, auch um in die ganz unterschiedlichen ideologischen Gruppen hineinzukommen. Also ich kann natürlich nicht mit einem rechtsextremen Account in eine islamistische Gruppe kommen oder hätte ich vielleicht auch versuchen können. Aber ich habe mir auf jeden Fall auch zum Beispiel einen ganz klar islamistischen Account aufgebaut. Und hatte aber dabei schon auch selbst immer moralische Limits, würde ich sagen. Also ich hätte jetzt nicht aktiv mitgemacht bei zum Beispiel einer Rekrutierkampagne oder hätte jetzt nicht aktiv bei Übersetzungen mitgeholfen für die identitäre Bewegung.
Da braucht man ja auch wahnsinniges Vorwissen, dass du da überhaupt als glaubwürdig erscheinst. Ich meine, die sind ja bestimmt auch ein bisschen misstrauisch, wenn da jemand Neues ist. Hast du das ganz alleine gemacht? Also erstens geht es ja um fachliche Hilfe. Zweitens braucht man ja irgendwie auch Leute, um dieses ganze krasse Erlebte zu verarbeiten, sich auszutauschen.
Das stimmt. Also ich habe davor schon einige Jahre in dem Bereich Radikalisierungsprävention und Radikalisierungsforschung gearbeitet und habe vor allem auch mich viel mit dem Vokabular und auch den Insider-Witzen von vor allem auch den internationalen rechten Netzwerken beschäftigt. und konnte, also so, hab die Sprache zumindest verstanden, aber es ist natürlich dann immer was anderes, das auch selbst zu verkörpern, vor allem auch offline, weil man auch eine kohärente Geschichte erzählen muss, um glaubwürdig zu sein. Das war hier die Herausforderung und ganz klar die psychologische Dimension. Also ich habe auch Unterstützung immer wieder in Anspruch genommen, auch psychologische Betreuung, vor allem auch, um damit umzugehen, einfach so viele unterschiedliche Identitäten auch aufzubauen. Das ist, ja, war mir auch dann wichtig, mich manchmal wieder komplett zu distanzieren und zum Beispiel auszuloggen aus allen sozialen Medien.
Tut das nicht unglaublich weh? Da wird nicht jeden Tag ja irgendwas Konkretes geplant, wenn man da forscht, Terroranschlag oder nächstes Nazi-Treffen in der Eckkneipe. Der Tag ist ja lang und ich würde mal vermuten, da werden auch Unmengen an Bullshit gelabert.
Das einerseits und vor allem die Verbreitung von Falschmeldungen und ja wahrscheinlich von Bullshit, das ist auf jeden Fall was, wo es schwierig ist, da auch nur beobachtend zu sein.
Ja, du kannst mir, ja nicht also, sagen, ey Leute, ihr spinnt, weil du musst ja mitspielen,
genau,
das Spiel.
Beziehungsweise nicht in der Rolle. Das wäre dann eher was, wo dann hoffentlich die Forschung auch dabei hilft, Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu entwickeln. Und da arbeite ich auch dann eben mit meinen Kollegen beim Institut für strategischen Dialog daran, auch Lösungen zu finden. Aber ich habe mich auch eher in der Rolle als Beobachterin oder teilnehmende Beobachterin gesehen. Und ja, das, was aber doch herausfordernder war, waren natürlich auch die Bullshit-Meldungen und die Verschwörungstheorien, aber war vor allem auch die ganz extreme, teilweise auch gewaltbereite Einstellung und auch die Inhalte, wo man gemerkt hat, dass sich auch teilweise Individuen radikalisieren von einer eigentlich gar nicht so politisch überzeugten Ausgangsposition immer weiter hier hineingeraten und wo man richtig beobachten konnte, Tag für Tag, wie sie immer mehr hineinrutschen. Und das war das, was wahrscheinlich am schmerzhaftesten war.
Hast du auch mitbekommen, wie irgendwas geplant wurde, also meinetwegen terroristische Anschläge?
Jein, es ist immer schwierig, das so eins zu eins natürlich nachzuvollziehen, weil in der Prävention es dann immer schwierig ist, im Nachhinein zu sagen, ob man jetzt tatsächlich was verhindert hat oder ob das nie stattgefunden hätte und nur eine abstrakte Planung war. Aber ich habe auf jeden Fall auch sehr viel weitergeleitet an die Behörden, jeweils zuständigen Behörden. Das kam auch darauf an, wo das stattgefunden hat. Unter anderem auch in einer IS-Hacking-Gruppe, die höchstwahrscheinlich verbunden waren mit einem Hacking-Angriff auf hunderte Schulen in den USA, wo sie Websites gehackt haben, aber auch von einer Polizeistation die Website gehackt haben und mit IS-Propaganda ersetzt haben. Und aber auch eher so einzelne Individuen, die zum Beispiel gepostet haben, also ganz konkrete Hinweise gepostet haben, dass sie einen Anschlag begehen wollen auf Minderheiten. Das habe ich jedes Mal auch weitergeleitet oder an die Behörden und auch an die Tech-Firmen geflaggt.
Also da konntest du klar nicht mehr einfach zugucken, sondern da musstest du ja was machen, sonst machst du dich selbst wahrscheinlich auch strafbar. Konntest du durch deine Arbeit was über die Struktur rausfinden? Also wie funktioniert Radikalisierung im Netz?
Das war das Spannende und schon auch Schockierende, wie raffiniert und eigentlich strategisch extremistische Bewegungen vorgehen in diesem Radikalisierungsprozess. Wir reden oft über Online-Radikalisierung, als ob es irgendwie eine Blackbox sei, wo von heute auf morgen oder innerhalb von wenigen Wochen einfach diese Radikalisierung ganz abstrakt stattfindet. Aber mir ist aufgefallen, dass in all diesen unterschiedlichen Gruppen von den Islamisten, Verschwörungstheoretikern, Frauenfeinden und den Rechtsextremisten es immer ein sehr klarer, schrittweiser Prozess ist, wo zum Beispiel, wo zuerst, der beginnt eigentlich immer mit Rekrutierung und dann aber sehr schnell kommt es auch zu einem Sozialisierungsprozess, wo also vor allem eine Kultur, eine Subkultur, sehr oft eine Gegenkultur zum Mainstream aufgebaut wird, auch dieser gemeinsame Wortschatz entwickelt wird und gemeinsame Witze. Und dann kommt sehr oft schon zu Versuchen, international zu netzwerken und auch sich international zu vernetzen einerseits, aber auch externen Kommunikationskampagnen zu starten, auch neue Mitglieder wieder hineinzuholen. Und dann sehr oft basierend auf diesen aufgebauten Netzwerken kommt es zu einer Mobilisierung, zum Beispiel auch zu Offline-Protesten oder Demos. Das ist nicht notwendigerweise immer ein Schritt, aber es war sehr oft der nächste Schritt. Und dann leider der letzte Schritt war teilweise auch dann eben ein tatsächlicher Angriff. Beziehungsweise wo entweder einzelne Individuen sich so weit radikalisieren, dass sie gewaltbereit werden oder ganze Gruppen Anschläge planen.
Wie kann man da ansetzen, um sowas zu verhindern? Muss da die Politik was machen? Müssen wir als Gesellschaft was machen? Oder müssen am Ende die Internetfirmen was machen?
Wir brauchen auf jeden Fall einen ganz vielschichtigen Lösungsansatz. Also all diese Stakeholder oder all diese Verantwortungsträger sollten etwas tun, um zur Lösung beizutragen. Einerseits müsste die Politik deutlich mehr Druck ausüben und Regulierungen finden für den Tech-Sektor und für den Privatsektor, um zum Beispiel nicht nur gewaltvolle Inhalte zu entfernen. Klar, die müssen kurz- und mittelfristig entfernt werden, aber längerfristig müsste man auch an den Algorithmen selbst und am Geschäftsmodell dieser Tech-Plattformen arbeiten, weil im Moment gerade die Art und Weise, wie diese Plattformen funktionieren, sehr oft den extremen verschwörungstheoretischen und gewaltvollen Inhalten Priorität geben, weil das Ziel ist, unsere oder die Aufmerksamkeit der Nutzer möglichst lange an die Plattform zu binden. Und dann auf einer anderen Ebene müsste auf jeden Fall sehr viel passieren, gerade im Bildungsbereich, um Bewusstsein zu schaffen, nicht nur für Dinge wie digitale Kompetenzen und Medienkompetenz, wo es schon teilweise integriert wird ins Curriculum, sondern auch im Bereich gerade für Fragen, die unsere Identität betreffen, wie der Online-Raum zum Beispiel unsere Identität verändern kann, wie Gruppenprozesse anders stattfinden können, wie aber auch unterschiedliche extreme Gruppen in gewisse Subkulturen hineintappen und hier sehr eben sehr raffiniert teilweise arbeiten und an Hobbys ansetzen oder an anderen Dingen, um das dann zu politisieren und um diese Communities zu radikalisieren. Und und zusätzlich dazu denke ich, dass wir auch Online-Interventions- und Deradikalisierungsmodelle brauchen, wo wir im Moment viele tolle Initiativen in Deutschland haben, die Deradikalisierung offline betreiben. Genau das Gleiche könnten wir auch gerade auf extremistischen Online-Plattformen und Foren machen, wo wir einen Dialog aufbauen mit Hilfe von ausgebildeten Psychologen, Psychologinnen und auch Aussteigern zusammen hier Ansätze zu finden, um auch Mitglieder extremer Online-Gruppen wieder herauszubringen.
Julia Ebner hat sich undercover in radikale Netzwerke eingeschleust. Das hat sie verarbeitet. Erstmal zum Glück mit einer Psychologin, die ihr zur Seite gestellt wurde. Und zweitens hat sie ein Buch darüber geschrieben. Radikalisierungsmaschinen heißt das.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.